Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 23. Folge und damit das 10. Kapitel sowie die erste Hälfte des 11. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 10. Die Bedeutung der Zahl 18. Ich glaube, dass 2. Timotheus 3, die Verse 2 bis 4, mit dem wir uns im vorangegangenen Kapitel beschäftigt haben, sehr wichtig ist. Paulus nannte 18 sündige Merkmale im Leben von religiösen Menschen, die Gottes Kraft verleugnen. Wir müssen uns einige Einzelheiten über die Zahl 18 ansehen. Dr. Ed Vallow schreibt auf Seite 126 seines Buches Biblical Mathematics, biblische Mathematik, über diese Zahl: 18, Knechtschaft. Die Zahl 18 steht für Knechtschaft. In Lukas 13, Vers 16 sagte Jesus: Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 34 sagte Jesus: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. In Lukas 13, die Verse 4 bis 5, waren 18 Personen an die Sünde gebunden. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Zwei Stellen im Buch der Richter geben an, dass die Kinder Israels 18 Jahre lang unter der Knechtschaft ihrer Feinde standen. Wir lesen in Richter 3, Vers 14: Und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre lang. Und in Richter 10, die Verse 7 und 8 heißt es: Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und der Ammoniter. Und diese zerschlugen und unterdrückten die Kinder Israels in jenem Jahr und danach 18 Jahre lang alle Kinder Israels jenseits des Jordan im Land der Amoriter, in Gilead. Stephanus zitierte aus 1. Mose 15, Vers 13, wenn wir in Apostelgeschichte 7, Vers 6 lesen: Gott sprach aber so: Sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land, und man wird ihn knechten und übel behandeln 400 Jahre lang. Im Alten Testament ist in 18 Stellen von Knechtschaft die Rede. Zum 5. Mal kommt das Wort Knechtschaft in 2. Mose 6, Vers 5 vor. Hier ist vom Bund mit Abraham, Isaak und Jakob die Rede, Vers 3. Laut 1. Mose 15, die Verse 17 bis 18, brachte Abraham 5 Opfer an dem Tag dar, als Gott ihm einen Bund machte. Römer 4, die Verse 13 bis 16 erklärt, dass Abraham und sein Same die Verheißung durch die Gerechtigkeit des Glaubens empfingen und aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Das Wort Knechtschaft taucht also zum 5. Mal an der Stelle auf, wo Gott sagt, er würde seines Bundes mit Abraham gedenken, und er verkündete, dass er Israel aus der Knechtschaft befreien würde. Zum 10. Mal wird Knechtschaft in 2. Mose 20, Vers 2 erwähnt. Lesen Sie diesen und den nächsten Vers: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Beachten Sie, dass das Wort Knechtschaft im ersten Gebot vorkommt. Das ist das 10. Mal, dass Israels Knechtschaft in Ägypten erwähnt wird. Paulus nennt das Gesetz das Joch der Knechtschaft. So lesen wir in Galater 5, Vers 1: So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Nur Gott konnte es so arrangieren, dass die 10. Erwähnung im ersten der 10 Gebote vorkommt, oder dem Gesetz, das Joch der Knechtschaft genannt wird. Die Zahl 13 steht für ein rebellisches, sündiges und verdorbenes Herz und eine ebenso geartete Natur. In Markus 7, die Verse 21 und 22 erwähnte Jesus 13 böse Dinge, die aus dem Herzen des Menschen kommen. Zum 13. Mal kommt das Wort Knechtschaft in 5. Mose 8, Vers 14 vor. Der Vers warnt die Israeliten davor, ihr Herz nicht zu überheben. Damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. So warnt die 13. Erwähnung des Wortes Knechtschaft Israel vor einem rebellischen Herzen. Schauen wir uns das 17. Mal an, wo Knechtschaft vorkommt, und erinnern uns daran, dass diese Zahl für Sieg steht. In Josua 24, Vers 17 erwähnt Josua Israels Sieg über alle seine Feinde. Denn der Herr unser Gott ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind, und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben. Ausgetrieben. Hier wird Israels Sieg über alle seine Feinde beschrieben. Nur die Weisheit Gottes konnte das so arrangieren. Diese Zahl kommt 22 Mal in der Bibel vor. Zum 18. Mal wird das Wort Knechtschaft im Alten Testament in Richter 6, Vers 8 erwähnt. Dort lesen wir in Vers 8 und Vers 10: Da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Als der Prophet diese Worte sprach, befand sich Israel in der Knechtschaft der Midianiter. Richter 6, die Verse 1 bis 11. Das zeigt, dass die Zahl 18 für Knechtschaft steht. Zum 18. und letzten Mal wird Israels Knechtschaft in Ägypten erwähnt, als das Volk von den Midianitern geknechtet wurde. Lesen Sie jetzt Richter 6, Vers 1. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter, 7 Jahre lang. Da die Zahl 7 Vollständigkeit symbolisiert, schließen die 7 Jahre, die Israel unter der Knechtschaft Midians stand, die 18 Erwähnungen der israelitischen Knechtschaft in Ägypten ab. So wird die Zahl 18, die für Knechtschaft steht, vervollständigt. Zu den 18 Erwähnungen des Wortes Knechtschaft in Verbindung mit Israels Erfahrung in Ägypten kommt 4-mal das Wort Knechte hinzu. 4 ist die Zahl für den unerretteten Menschen. Das zeigt, dass der Mensch im Fleisch an die Sünde geknechtet ist. Wie wir es in Galater 4, Vers 3 oder auch Johannes Kapitel 8, die Verse 34 bis 36 lesen. Kapitel 11a. Was ist die wahre Gemeinde Jesu Christi? Wir haben festgestellt, dass 1. Thessalonicher 4 speziell an die Gemeinde gerichtet ist. Eine Voraussetzung, um entrückt zu werden, wird in Vers 14 genannt. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Wer nicht glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wartet natürlich nicht auf sein Kommen in den Wolken des Himmels, weil er nicht wiedergeboren ist. Daher müssen wir zwei Fragen stellen. Erstens, was ist die wahre Gemeinde Jesu Christi? Und zweitens, wer ist ein echter Christ? Ich glaube, diese beiden Fragen sind an diesem Punkt berechtigt und müssen gestellt werden. Welche Denomination repräsentiert die wahre Gemeinde? Heute finden sich viele Denominationen unter dem Begriff Protestantismus. Einschließlich Methodisten, Presbyterianer, Pfingstler, Baptisten, Lutheraner und viele andere, die sich alle als die Gemeinde Jesu Christi betrachten. Das stellt ein Problem dar, da sich erhebliche Unterschiede in der Lehre und Theologie dieser christlichen Gruppen finden. Die einen behaupten, dass eine Person, die als Baby getauft wurde, automatisch wiedergeboren ist und somit zur Gemeinde gehört. Andere sagen, es gibt eine spezielle zweite Taufe im Heiligen Geist, die man erleben muss, um seine Errettung endgültig festzulegen. Würden wir diese Punkte mit allen Denominationen besprechen, ergäbe das noch mehr widersprüchliche Aussagen und weitere Fragen würden sich stellen. Welche ist also die wahre Gemeinde? Das Wort Gemeinde bedeutet heute nicht mehr das, was es vor fast 2000 Jahren bedeutete. Wenn wir das Wort Gemeinde hören, denken wir an ein Gebäude, wo sich Menschen ein-, zwei-, dreimal und öfters in der Woche treffen, um Gemeinschaft zu haben, anzubeten, zu singen und zu beten. Diese Voraussetzungen reichen für eine Gruppe von Menschen jedoch nicht aus, um als Gemeinde Jesu Christi bezeichnet werden zu können. Wer dann macht die wahre Gemeinde aus? Die Antwort ist ganz einfach. Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Jede örtliche Gemeinde, Denomination oder Gruppe von Menschen, die sich für die alleinigen Repräsentanten der wahren Gemeinde Jesu Christi auf Erden hält, liegt grundlegend falsch. Auch wenn es nicht meine Absicht ist, die katholische Kirche anzugreifen, ist sie doch die mächtigste Denomination in der Welt. Wir müssen wissen, dass die Organisationsstruktur der katholischen Kirche den Anspruch erhebt, für die ganze Christenheit zuständig zu sein. Der Katechismus der katholischen Kirche besagt, diese Kirche errichtet und organisiert als eine Gesellschaft in dieser gegenwärtigen Welt, existiert und existierte in der katholischen Kirche, denn nur durch die katholische Kirche Christi allein, welche die universelle Hilfe zur Erlösung ist, ist die Fülle der Mittel zur Erlösung erhältlich. Dieses selbsterklärte Monopol auf Erlösung ist die grundlegende Überzeugung aller falschen Religionen. Ob es nun Mormonen, Moonies, Jehovas Zeugen, Adventisten oder andere sind, sie alle haben eine ähnliche Botschaft. Wir sind die absolute Autorität im Bereich der christlichen Religion und wir sind der Weg. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt weiter, wo Jesus Christus ist, ist die katholische Kirche. Aber die Bibel macht ganz deutlich, dass wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Außerdem sagt die Bibel unmissverständlich, dass es viele Gemeinden gibt, wie beispielsweise die sieben Gemeinden in der Offenbarung oder eine Reihe von unterschiedlichen Gemeinden, die sich hauptsächlich in den Häusern der Gläubigen treffen. Zum Beispiel, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen geliebten Epinetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist. Römer 16, Vers 5. Und in 1. Korinther 16, Vers 19 lesen wir, es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Und Kolosser 4, Vers 15 sagt, grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und in Philemon 1, Vers 2 lesen wir, und an die Geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Diese Gruppen von Gläubigen waren der Muttergemeinde in Jerusalem nicht verantwortlich und ganz gewiss nicht Rom, sondern nur dem Haupt, dem Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde ist ein Organismus. Wenn es in einer örtlichen Gemeinde zwei oder drei wiedergeborene Christen gibt, dann kann die wahre Gemeinde Jesu Christi dort gefunden werden. Wenn eine Gemeinde keine echten Gläubigen aufzuweisen hat, ist sie nicht die Gemeinde Jesu Christi. Sie sollte als Unterhaltungs- oder Kulturzentrum angesehen werden, aber nicht als echte Gemeinde. Um uns zu organisieren und die Gesetze der Regierung zu befolgen, müssen wir als Gemeinde registriert sein. Wir brauchen eine Infrastruktur, Programme, Mitarbeiter, eine Ausstattung und entsprechende Räumlichkeiten, um zu funktionieren. Doch all diese notwendigen Dinge machen uns nicht zwangsläufig zu der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde ist sein Leib. Epheser 1, Vers 23 bezeichnet die Gemeinde Jesu Christi als seinen Leib. Jesus ist das Haupt und wir die Glieder. Epheser 5, Vers 13 erklärt weiter: Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Beachten Sie, dass es heißt, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das kann nicht auf die lebendigen Glieder seiner Gemeinde angewandt werden. Denn unsere irdische Zusammensetzung wird nicht als Fleisch und Knochen, sondern als Fleisch und Blut beschrieben. Jesus vergoss sein Blut, um all unsere Sünden vollständig zu bezahlen. Bei seiner Auferstehung wurden sein Fleisch und seine Knochen verwandelt. Er sagte zu seinen ungläubigen Jüngern in Lukas 24, Vers 39: Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Denken Sie daran, dass seine Knochen bei der Kreuzigung nicht gebrochen wurden. Durch sein Fleisch öffnete er den Weg zum Allerheiligsten. So lesen wir in Hebräer 10, Vers 20, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Im Augenblick der Entrückung und nicht vorher werden wir in sein Bild verwandelt werden. In 1. Korinther 12, die Verse 12 und 13 lesen wir: Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch seinen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Anhand dieser biblischen Fakten können wir leicht erkennen, dass es keine direkte Verbindung zu irgendeiner Organisation oder Denomination gibt. Die wahre Gemeinde Jesu Christi ist eine lebendige Bewegung, ein Segenskanal, von dem aus das Wort Gottes zu den äußersten Enden der Erde fließt. Wo der Glaube wächst, finden wir eine blühende Gemeinde, deren Hauptanliegen es ist, das Evangelium Jesu Christi zu predigen. Aufgabe der Gemeinde. Gläubige auf der ganzen Welt, ungeachtet ihrer Nationalität, Rasse oder Hautfarbe, sind Bürger des Himmels geworden. In Epheser 2, Vers 19 lesen wir deshalb: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Diese privilegierte Staatsbürgerschaft kann niemand bekommen, es sei denn, er vertraut Jesus als seinem persönlichen Erlöser. Außerdem liegt die Verantwortung für den Bau der Gemeinde nicht in den Händen einer Denomination oder einer Glaubensgemeinschaft, sondern in denen von Jesus. Er sagt in Matthäus 16, Vers 18: Ich will meine Gemeinde bauen. Er ist nicht nur unser Schöpfer, sondern auch das Fundament unseres Glaubens. Wir sind auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Epheser 2, Vers 20. Die Gemeinde, die aus allen Gläubigen weltweit besteht, bildet den geistlichen Tempel Gottes. In Epheser 2, Vers 21 und 22 lesen wir dann: Indem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Wenn dein Leben so sinnlos scheint,
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 23. Folge und damit das 10. Kapitel sowie die erste Hälfte des 11. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.